ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Wir lesen heute aus dem... Ist jemand ein Bauchredner von euch? Ja. Steven, du vielleicht? Wir lesen heute Abend aus dem 5. Kapitel der Bhagavad Gita, danke sehr, Vers 22. Ich denke, ich mache es einfach so, dass, weil wir schon recht spät dran sind, dass ich einfach nur einmal den Sanskrit-Vers lese und dann gleich zur Übersetzung gehe. Yehi sangsparshaja bhoga dukkha jonaya evate atyantavantakonteya nateshu ramate buddha. Ein intelligenter Mensch schöpft nicht aus den Quellen des Leids, die aus der Berührung mit den materiellen Sinnen entstehen. O Sohn Kuntis, solche Freuden haben einen Anfang und auch ein Ende und daher freut sich der Weise nicht an ihnen. Erläuterung: Materielle Sinnenfreuden entstehen aus dem Kontakt mit den materiellen Sinnen, die alle zeitweilig sind, weil der Körper selbst zeitweilig ist. Eine befreite Seele ist an nichts Zeitweiligem interessiert. Wie könnte sich eine befreite Seele, die die Glückseligkeit transzendentaler Freude kennt, auf den Genuss falscher Freuden einlassen? Im Padma Purana heißt es: Ramante yogino nante sadhyanande chit atmani iti rama padenaso param brahma bidiyate. Die Mystiker schöpfen unbegrenzte transzendentale Freude aus der absoluten Wahrheit und daher ist die höchste absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, auch als Rama bekannt. Auch im Srimad Bhagavatam 5.5.1 wird gesagt: Nayam deho deha bhajam niloke kashtan kaman arhate vidbujanye tapo divyam putakayena sattvam Shodyet yasmat brahmasokyam tvanantam. Meine lieben Söhne, es gibt keinen Grund, in dieser menschlichen Lebensform sehr schwer für Sinnenfreude zu arbeiten. Solche Freuden sind auch den Kotfressern, Schweinen zugänglich. Vielmehr solltet ihr euch in diesem Leben Tapasya auferlegen, durch die euer Dasein geläutert wird. Und als Ergebnis werdet ihr imstande sein, grenzenlose, transzendentale Glückseligkeit zu genießen. Deshalb verspüren wahre Yogis und gelehrte Transzendentalisten keinerlei Anziehung zu Sinnenfreuden, die die Ursache fortgesetzten materiellen Daseins sind. Je mehr man an materiellen Freuden hängt, desto mehr wird man von materiellen Leiden gefangen. Yehi sangsparshaja bhoga dukkha jonaya evate adyantavantakonteya nateshu ramate buddha. Ein intelligenter Mensch schöpft nicht aus den Quellen des Leids, die aus der Berührung mit den materiellen Sinnen entstehen. O Sohn Kuntis, solche Freuden haben einen Anfang und ein Ende und daher freut sich der Weise nicht an ihnen. Namaum Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nivashesha Shunyavadi Paskatyati Satarini. Im 5. Kanto des Bhagavatams im 7. Kanto des Bhagavatams wird dieser Vers mit einem interessanten Vergleich erklärt. In diesem Vers geht es um materielles Leben beziehungsweise um die Negierung des materiellen Lebens. Das heißt, dass ein wirklich intelligenter Mensch nicht aus den Quellen des Leides schöpft. Es gibt 5 Quellen des Leides. an den Einquellen des Leids juckt sich gerade Stieben, das ist das Auge. Es gibt dann den Gehörsinn, den Geruchssinn, den Tastsinn und schließlich Geschmackssinn. Matrus Leben bedeutet, dass man ständig Arrangierung macht, damit diese Sinne erfüllt werden mit materieller Sinnbefreude. Man macht Arrangierung, dass man etwas Interessantes zu essen haben kann. Ich habe gesehen, als die DDR-Bürger den Freischein in Westen hatten, haben sich alle interessante Dinge zu essen gekauft. In unserer Sanketan-Vorlesung in West-Berlin hat Tribhanga Prabhu gesagt, wenn ihr nicht genügend Mitleid zu den bedingten Seelen, zu den Leuten, denen ihr die Bücher verteilt, empfindet, dann schaut einfach in deren Einkaufstaschen rein und seht, was sie sich gekauft haben. Und so haben die Devotees dann in die Einkaufstaschen geschaut und dort Hühnerkeulen und Gänsekehlen und derartiges gesehen und sofort voller Mitleid das Bedürfnis gespürt, ihnen transzendentale Literatur zu geben. So, Geschmackssinn, der Geruchssinn, der Sehsinn, all diese Sinne wollen Befriedigung haben. Und das nennt man materielles Leben. Materielles Leben ist, wie Buddha es einmal ausdrückt, ein Dasein in der Feuersbrunst. In einer Feuersbrunst brennt das Feuer alles auf, mit dem es in Kontakt kommt. So sind auch materielle Bedürfnisse dermaßen stark. Die Bedürfnisse des Schmeckens, des Riechens, des Sehens und so weiter, dass sie alle Vernunft aufzehren und somit einfach nur dem Kampf ums Dasein Platz machen. Wo man nämlich bemüht ist, Arrangierung zu schaffen, dass diese Feuersbrunst irgendwie erlischt oder sagen wir einmal gelindert wird. Das versteht man unter materiellem Dasein. Doch je mehr Dinge man ins Feuer hineingibt, desto stärker wird es. Und deswegen heißt es hier, ist materielle Sinnbefriedigung eine Ursache des Leides. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Sexualität, die brennt und brennt und brennt. Je mehr man sich in sie beschäftigt, desto mehr möchte man sie haben. Und selbst wenn Anzeichen sind, dass es nicht mehr von Vorteil ist, sich mit diesen Tätigkeiten zu beschäftigen, wird weiter und weiter und immer mehr davon gemacht. Es ist genauso wie in Florida gibt es eine Käfersorte, die nennt man Love Bugs, Liebeskäfer, die fest umschlungen über die Straße taumeln und von den Autos überfahren werden. Das ist ein Phänomen. Irgendwie sind diese Love Bugs immer an Straßen zu finden und an Straßenrändern. So macht auch diese materielle Sinnbefriedigung blind für die eigentlichen Ziele des Lebens. Und ohne das Ziel des Lebens erreicht zu haben, wird man genauso wie ein Lovebug vom Tode überfahren und leidet. Das ist eine weitere, etwas grafischere oder direktere Instruktion dieses Verses. So, im Krishna-Bewusstsein tut der Gottgeweihte sich von diesem materiellen Genuss falscher Freuden zurückziehen. Er lässt sich nicht ein in das materielle Leben. Das ist natürlich ein schwieriger Vorgang. Zunächst einmal ein bisschen schwierig. Wir mögen philosophisch festgestellt haben, dass materielles Leben einer Feuersbrunst gleicht, in die man getaucht ist. Ein Davanala, wie es heißt, ein um sich greifendes Feuer. Doch wer wird in der Lage sein, aus dieser Feuersbrunst zu entkommen. Es ist klar, wenn ein Feuer brennt, dann will jeder raus. Angenommen, hier in dieser Kirche würde plötzlich ein Feuer beginnen zu brennen, weil Steven einen Fehler gemacht hat und statt das Feuer in dem Ofen anzuzünden, die Balken, die Stützpfeile angezündet hätte. Natürlich würden wir sofort sogar die Vorlesung stehen lassen. Auch das würde uns nicht mehr halten können. Selbst das Prasadam in der Küche würde uns für eine Sekunde gleichgültig werden und wir würden hier rausstürzen, obwohl wir draußen wahrscheinlich um das Prasadam lamentieren würden und vielleicht nochmal versuchen würden, zurückzulaufen. Aber die Idee ist, glaube ich, klar. Ein sichtbares Feuer jagt einem Angst und Schrecken ein. Doch ein unsichtbares Feuer, nämlich das materielle Dasein und das materielle Leid, das ist nicht so leicht zu erkennen. Dazu brauchen wir die Hilfe von Gottgeweihten. Nur wenn wir Gottgeweihte treffen und von ihnen hören, können wir tatsächlich feststellen, dass es noch ein anderes Dasein gibt, ein spirituelles Dasein, und das in Entsprechung zu dem oder im Vergleich zum spirituellen Dasein, dies materielle Dasein tatsächlich Leid ist. Wieso können wir jetzt rein psychologisch gesehen dieses Haus verlassen, rauslaufen aus dem Haus, wenn eine Feuersbrunst beginnt? Weil wir wissen, dass dies nicht der natürliche Zustand ist. Wir sind uns darüber bewusst, dass im Feuer zu verbrennen nicht ein, also dass das nun wirklich nicht wünschenswert ist. Und wir sind uns darüber bewusst, dass es ein feuerfreies Dasein gibt, nämlich draußen in der Schönhausener Allee. Nur deswegen können wir überhaupt das Feuer aufgeben. Wir wissen nämlich positiv von einem sicheren Zustand. So, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, die Leiden des materiellen Daseins aufzugeben, weil sie einfach nicht von einem besseren Zustand wissen. Sie haben nichts gehört vom Krishna-Bewusstsein und sie haben nichts gehört vom spirituellen Leben an und für sich. Nun, wenn ein Transzendentalist oder ein Gottgeweihter, der gehört hat davon, dass es jenseits dieses materiellen Lebens ein spirituelles Leben gibt, sich auf den Weg macht und im spirituellen Leben Fuß fassen möchte, so ist es sehr wichtig, dass er Hindernisse überwindet, die sich auf dem Wege einstellen. Wenn Maya die materielle Energie sieht, dass er sich das Lebewesen aus den Klauen des materiellen Daseins befreien möchte, so wird sie alles nur erdenkliche anstellen, um das Lebewesen daran zu hindern. Wir haben in Zürich ein sehr schönes Theaterspiel aufgeführt. Wo dieser Punkt sehr schön klar zum Ausdruck kam. Und zwar wurde gezeigt, wie das Lebewesen im materiellen Dasein wie ein Zugpassagier ist. Hast du das mal in Berlin gesehen, ja, dieses Stück? Wir haben das noch neu editiert. Es wurde gezeigt, also der Tod, ich darf es ganz kurz den Anfang sagen, da fuhr so jemand im Zug hin mit der Zeitung in der Hand. Plötzlich kam ein schwarz gekleideter Akteur und sagte, wo ist Ihre gültige Fahrkarte bitte? Daraufhin zeigte der Mann seine Fahrkarte und der Schaffner sagte, wusste ich doch, Ihre Fahrkarte ist bis auf den Herzschlag genau ausgelaufen. Und er nahm dann den Passagier und wollte ihn vom Zug werfen, als der protestiert und sagte, halt, meinen Sack mit Anhaftung, die ich hier habe, nämlich der Turbo mit der Trabant mit Turbo und Heckspoiler, und er machte so Scherze. So, trotzdem wurde der Mann dann rausgerissen aus dem Zuge und auf das Gleis geworfen. So so ziemlich verdattert, ging er dann zum einem Fahrkartenschaffner hin. Dieser Fahrkartenschaffner repräsentierte Maya, die materielle Energie. Der Fahrkartenschaffner, und das ist jetzt das Neue, was diejenigen, die es in Berlin gesehen haben, noch nicht gesehen haben. Der Fahrkartenschaffner wollte dann dem Lebewesen eine neue Zugfahrt andrehen. Aber gerade in dem Augenblick, als er ihm eine neue Zugfahrt andrehen wollte, also eine neue Lebensform kam, ein völlig gebeutelter, geprügelter Passagier, der gerade eine schreckliche Lebensfahrt gemacht hatte und sagte, ich will nie wieder so eine Fahrkarte haben, diese Mistfahrkarten, immer wieder werde ich hier mit äußerstem Leid konfrontiert. Es wurde sehr schön und sehr grafisch eigentlich dargestellt. So, dann sagte Maya, die illusionierende Energie, aha, ich würde vorschlagen, dass ich euch beiden dann eine Vergnügungsfahrt gebe. Ihr kriegt eine ganz besonders interessante Fahrkarte und ihr habt nämlich die Möglichkeit, auf dieser Zugfahrt verheiratet zu werden, also befreundet zu werden als Mann und Frau. Und es wurde sehr schön gezeigt, wie dieser Verwandlungsvorgang eintrat. Der eine wurde eine Frau, der kriegte einen schwarzen Rock angekleidet und schöne Haare und sehr anziehende Duftstoffe. Und also richtig, wurde richtig eine Maya Devi, nicht? Und der andere wurde dann so ein starker Baseballspieler, nicht, mit seinem Cappy, schaute dann ganz. Und dann wollten sie auf dem Weg, waren sie in dem Weg in eine Disco. Und dann trafen sie einen Buchverteiler, der ihnen transzendentale Literatur anbot. Und kam dann letztendlich durch die Barmherzigkeit des Gottgeweihten in den Tempel, wo sie hörten über das materielle Leben, wie grausam das materielle Leben sei und so weiter und so fort. So, dieses Theaterstück machte, finde ich, einen sehr schönen Punkt, dass nämlich gerade dann, wenn sich das Lebewesen bemüht, von der materiellen Energie frei zu werden, dass es dann von der nochmal von der eine Prüfung Mayas bestehen muss. Das ist etwas, was jeder, der sich dem spirituellen Leben zuwendet, erfahren hat oder, wenn er es noch nicht erfahren hat, erfahren wird. Um Krishna-Bewusstsein zu machen oder um der Feuersbrunst des materiellen Daseins zu entkommen und den Weg in die spirituelle Welt anzutreten, muss man es lernen, Wirklichkeit von Illusion zu unterscheiden. Jemand, der nicht in der Lage ist, das zu tun, wird immer wieder, genauso wie in diesem Theaterstück, auf einen Umweg geschickt werden von der materiellen Energie, sodass er letztendlich nicht Krishnas Lotusfüße erlangen kann. Es gibt unterschiedliche, wie soll ich mich ausdrücken, Umwege. Im Chaitanya Charitamrita erklärt Srila Prabhupada, was diese Umwege, die uns vom Krishna-Bewusstsein wegführen, vom reinen Krishna-Bewusstsein wegführen, sind. Zum Beispiel ist da ein Umweg wird beschrieben, als der Wunsch, zu Ruhm und zu Ansehen zu kommen. Und dieser Umweg wird mit einer Unkrautpflanze verglichen, die im Garten des heiligen Namens wächst. Wenn man Krishna-Bewusstsein praktiziert, kann es gut möglich sein, dass man nach einer gewissen Zeit sehr zufrieden wird, dass man sich für besser hält als die Kamis, die blöden Materialisten, die nichts wissen. Man wird mit anderen Worten angezogen zu Ruhm und zu Ansehen. Es gibt eine andere Umweg, dass man ein diplomatisches Verhalten annimmt und nicht die Wahrheit sagt und nicht die Wahrheit lebt, einfach weil es einem bequemer erscheint, mehr oder weniger kompromissvoll durchs Leben zu gehen. Ein anderer Umweg ist, dass man neidisch ist auf andere. Eine Sache, die so weit gehen kann, dass man andere Lebewesen sogar umbringt, wie es vielleicht die Vertreter der christlichen Religiosität tun, die weniger fortgeschrittene Lebewesen töten, Tiere töten, um sie zu essen. Das wird als Umweg bezeichnet. Und so gibt es viele von diesen Unkrautpflanzen, die praktisch Mayas Arrangierung sind, sodass man, selbst wenn man sich für Krishna-Bewusstsein interessiert, trotzdem vom klaren, präzisen Pfad abkommt und sich wieder in irgendeiner Spielart mit materiellem Leben befasst. Andere solcher Umwege ist, dass man eine falsche Philosophie annimmt, die eigentlich konträr oder entgegengesetzt zu den Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes geht. Das ist ein sehr gefährlicher Umweg, weil dieser Umweg zum Teil nicht als solcher erkannt werden kann. Ich glaube, dass jeden von euch auffallen würde, wenn jemand zum Beispiel im spirituellen Leben hochmütig oder arrogant ist. Ich würde auch auffallen, wenn jemand im spirituellen Leben oder ihr selber im spirituellen Leben anfängt mit Tätigkeiten, die nicht den Prinzipien des Krishna-Bewusstseins entsprechen. Doch die Philosophie zu entdecken, die entgegen der reinen Hingabe zu Krishna läuft, die entgegen dem geht, was wir gehört haben von den Lotuslippen unseres spirituellen Meisters Srila Prabhupada. Das ist nicht so einfach. Das ist zum Teil sehr, sehr schwierig. Dazu muss man unter Umständen die Hilfe von erfahrenen Gottgeweihten in Anspruch nehmen, die einem sagen, oh ja, hier ist es doch nicht so ganz okay, sei vorsichtig, dass du hier nicht auf einen glatten Eisweg hingeführt wirst. So gibt es also verschiedene Hindernisse, die Maya, die illusionierende Energie des Herrn, dem beginnenden Gottgeweihten in die Hand gibt und die Maya, dem, wie soll ich mich ausdrücken, zum Teil so hinstellt, als wären sie mit Krishna-Bewusstsein identisch. In Rupa Goswamis Analyse der Entwicklung des hingebungsvollen Dienstes wird Bhakti mit einer Pflanze verglichen, die wächst und wächst und wächst, schließlich die Höhlen des Universums durchdringt und Zuflucht findet bei den Lotusfüßen Sri Krishnas. Wenn sie dort Zuflucht findet, so entwickelt sie eine Frucht, die man als Liebe zu Krishna bezeichnet und die so köstlich ist, dass sie alles andere in dieser Welt in den Schatten stellt und bei weitem übertrifft. So, wenn man jetzt diesen Sprössling kultiviert sozusagen, entsteht das Unkraut, von dem ich eben kurz sprach. Was dann aber gesagt wird, ist, dass der neue Gottgeweihte nicht immer in der Lage ist, Unkraut von der guten Pflanze zu unterscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr das... Manchmal ist es so, dass man Leute, die sich nicht so gut auskennen in der Landwirtschaft, in das Gemüsebeet schickt und dann reißen sie die ganzen Kohlpflanzen raus und lassen die Brennnessel stehen, nicht? Weil sie nicht in der Lage sind, den Unterschied zu sehen. Das ist also eine Eigenart, die man von nicht so erfahrenen Devotees, bei nicht so erfahrenen Devotees kennt. Und das ist auch was im hingebungsvollen Dienst beginnen, also wie soll ich mich ausdrücken, eintreten kann, dass man praktisch nicht in der Lage ist, reines Krishna-Bewusstsein zu unterscheiden von dem nicht so reinen Krishna-Bewusstsein und dass man dann leider die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes ausstampft und auszerrt oder ausreißt und die eigentliche Pflanze, nämlich Krishna-Bewusstsein, den Unkraut hochjubelt und kultiviert und schön bewässert. So, das ist eine sehr wichtige Frage. Und so wie die leichte Frage auftritt, ist dies ist hier die Möglichkeit dieser Gefahr, sollte man sich sofort an ältere Devotees wenden und sie befragen. Und die älteren Devotees werden einem dann helfen, die richtige Pflanze von der falschen Pflanze zu unterscheiden, sodass man selber dann das Unkraut beseitigen kann, sodass die eigentliche Pflanze übrig bleibt. Im Krishna-Bewusstsein oder auf dem spirituellen Weg ist diese Unterscheidung immer wichtig. Denn wir wollen letztendlich das höchste Ziel, das höchste aller Ziele erlangen, die Lotusfüße von Krishna. Auf diesem Wege im Krishna-Bewusstsein werden wir zahlreich geprüft werden. Das fängt an, wenn wir wenn wir uns das erste Mal im Krishna-Bewusstsein interessieren, und hört auf, wenn wir in die spirituelle Welt eingegangen sind. Es gibt ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einem großen Gottgeweihten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich sie unter Umständen hier schon mal erklärt habe. Also wenn ihr sie schon gehört habt, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Dieser Devotee hieß Vishnu Chitta und hatte den Dienst für Krishna, Blumen anzubauen in einem Blumengarten. Diese Blumen nahm er, zog sie auf eine Girlande auf, die er dann dem Deti um den Hals hängte. So, er war so vertieft in diesen Dienst zu Krishna, dass alles das, was nicht mit diesem Service zu tun hatte, ihn nicht interessiert. Es wird beschrieben, dass er manchmal Blumen pflückte und zwischen den Blumen eine Schlange sah, eine giftige Kobra. Aber er sah sie nur und sagte, oh, keine Blume, und ging weiter, um sich in seinen Service zu beschäftigen. Er reagierte gar nicht darauf. So, eines Tages kam Devadevi, eine hochinteressante und hochbezahlte Prostituierte der damaligen Zeit, eine Königsprostituierte, muss man sagen, an dem Garten vorbei. Devadevi war so schön und so gefragt, dass Könige mit ihren Kronen unter dem Arm Schlange standen vor ihrem Haus. Ungefähr so wie die Volkspolizei, wenn sie dem Schlange steht vor irgendwelchen Dingen, dann nehmen sie sich lieber kurz den Hut ab, um nicht so erkannt zu werden. Nicht? So, das war die Situation. So, sie war auf dem Weg zu einem König und kam an dem Garten vorbei und völlig zurechtgemacht mit Schminke hier und Schminke da. Sie hatte 12 verschiedene Farben vom Augenlid bis zum Augenbraue, nicht? Und war also wirklich verduftete, verführerisch. So, Vishnu Chitta pflückte die Blumen und sah sie dann zwischen den Blumen und sagte, oh, keine Blume, und ging weiter, was Devadevi arg störte. Und so beschloss sie an der Stelle ein Schwur. Innerhalb 7 Tage werde ich dafür gesorgt haben, dass Vishnu Chitta statt Krishna Krishna immer nur noch Devadevi chantet. Und ich werde es arrangiert haben, ich werde es geschafft haben, dass Vishnu Chitta statt sich mit, dass sich ihm die Haare vor Ekstase sträuben, dass er diese Haare ausrupft. So ging sie nach Hause, lernte kurz ein paar Verse auswendig, religiöse Verse, nahm sich ein Musikinstrument und kleidete sich in die Kleidung eines Asketen. Und so ging sie vor Vishnu Chittas Garten hin und sang ihr fromme Lieder. So, Vishnu Chitta hörte sie, war ganz beeindruckt. Boah, die kennt so viele Lieder, interessant. Es fing dann an zu regnen an einem Tag und dann nahm er sie schon in sein Haus rein. Und plötzlich sagte diese Deva Devi, also bitte sei so gut, ich bin vom Regen so erkältet, kannst du mir nicht ein trockenes Gewand geben? So Vishnu Chitta hatte nur ein einziges Gewand an. Schließlich, weil Deva Devi so hustete, gab er ihr dieses Gewand. So am siebten Tag hatte Deva Devi ihn noch immer nicht klein gekriegt. Und so fing sie an zu weinen und Vishnu Chitta sagte, was ist los mit dir, warum weinst du? Ach, ich bin eine Prostituierte, meine Mutter schickt mich immer auf die Straße, bitte bewahre mich vor diesem Leid. Ja, sagte Vishnu Chitta, wie soll ich das tun? Heirate mich! Ich wollte eigentlich die Lebensstufe der Entsagung eingehen, es war nicht so vorgesehen, dass ich jetzt plötzlich heiratete, aber wenn ich dich retten kann vor diesem großen Unheil, werde ich dich heiraten, dann habe ich wenigstens eine einzige Seele in diesem Leben gerettet. So, nachdem Deva Devi von ihm geheiratet worden war, verließ sie ihn, um nie wieder zurückzukehren. Und weil sie innerhalb 7 Tagen es geschafft hatte, so sehr in den Gedanken Vishnu Chittas zu sein, Chitta heißt so viel wie Herz oder Bewusstsein, er war also Deva Devi Chitta, nicht? Deswegen war dieser Vishnu Chitta, als sie ihn verließ, dermaßen gestört und gekränkt, dass er weinte und weinte und weinte und sich nicht vorstellen konnte, was er verkehrt gemacht hatte. Er war zerstört, statt an Krishna zu denken, dachte er immer an Deva Devi und was er hier angetan hatte, sodass sie ihn dann verlassen hatte. Und in dieser Situation schließlich beschloss Krishna einzugreifen. Krishna ging hier, erschien in der Form eines Brahmanas vor dem Hause Deva Devis und brachte ihr einen goldenen Topf und sagte, dieser goldene Topf kommt von Vishnu Chitta als Bezahlung für deine Dienste. Bitte nimm ihn wieder an. Deva Devi brachte den Goldtopf, der sehr wunderschön aussah und mit Diamanten besetzt war, zu ihrer Frau und sagte, guck mal, was wir hier gekriegt haben. Und sagte die Frau, wo ein Goldtopf ist, da sind wahrscheinlich, also die Mutter, nicht die Mutter von ihr, wo ein Goldtopf ist, da sind wahrscheinlich noch andere Goldtöpfe. Nimm ihn doch wieder an, sei doch nicht doof. Deva Devi aber ahnte etwas. Sie ahnte, dass dieser Goldtopf, der so schön aussah, vom Opfergeschirr Krishnas im Tempel kam und sie hatte sich nicht getäuscht. Ein bisschen später kamen die Tempelpriester und kämpften die ganze Stadt durch, um diesen Opfertopf zu finden, der nicht mehr gegenwärtig war im Opfergeschirr. Und es wurde eine große Belohnung ausgesetzt, wenn man denjenigen fangen könnte, der tatsächlich den Opfertopf gestohlen hatte. Deva Devi dachte, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt werde ich diesen sogenannten Weisen ein solches Schnäppchen legen, dass er sich unmöglich macht, von jetzt an bis in die Zukunft. Das ist die Rache von Deva Devi, der schönsten Frau im ganzen Land. So, sie lief also aus ihrem Haus hervor, nahm den Goldtopf und sagte, hier ist der Goldtopf, er ist gestohlen worden von einem sogenannten Gottgeweihten als Bezahlung für meine Dienste. Ich brauche in diesem Zusammenhang sicherlich nicht mehr zu erzählen. Jeder wusste nämlich, was sie für eine war. So, die Häscher des Tempels liefen sofort zu Vishnu Chitta und nahmen ihn gefangen und sagten, du wirst beschuldigt, den Goldtopf vom Opfergeschirr des Herrn genommen zu haben, um eine gewöhnliche Prostituierte für deine sinnlichen Wünsche zu bezahlen. Vishnu Chitta war so durcheinander, dass er nichts daraufhin sagte, nichts zu seiner Verteidigung sagte, sondern einfach nur Deva Devi, Deva Devi chantete. So, man nahm das als zusätzlichen Beweis dafür, dass er schuldig war und wollte am nächsten Tag eine Gerichtsverhandlung machen. Nur in der Nacht vor der Verhandlung erschien dem König Krishna im Traum und sagte, und enthüllte ihm alles, was geschehen war. So, der König, der das Urteil sprechen sollte am nächsten Tag, wusste also von den Machenschaften dieser Prostituierten, und so ging er vor Gericht und beschuldigte oder verurteilte nicht Vishnuchitta, sondern Devadevi. Er verurteilte sie dazu, dass sie sofort das Land verlassen müsse und nicht wiederkommen dürfe. So, Devadevi war danach, das ist ein angenehmer Teil der Geschichte, musste aus dem Land, und als sie auf dem Land war, überlegte sie sich noch einmal alles und dachte noch einmal an Vishnuchitta, und ihr kam ihr Treiben sehr, sehr eitel und sehr unfair und unschön vor. Und so ging sie zu Vishnuchitta und entschuldigte sich bei ihm und bat ihn, ihr zu helfen, mit dem Krishna-Bewusstsein anzufangen. Und Vishnuchitta sagte, ja, folgendes, das musst du machen. Seine Illusion war auch vergangen, aber bitte verführe nicht wieder Heilige. So, diese ganze Geschichte, die und ihre Lehre ist nicht eine Geschichte von Verführung. Es ist nicht eine Geschichte von einem Prostituierten und einem Heiligen. Es ist eine Geschichte von dem, was jeder einzelne von uns auf dem Pfade des Krishna-Bewusstseins oder auf dem Pfade des spirituellen Lebens verstehen muss. Nämlich, dass immer dann, wenn wir uns dem Licht nähern, der Schatten stärker wird. Immer dann, wenn wir uns Krishna nähern und von Krishna etwas hören, wird Maya zunächst einmal stärker und versucht uns zu behindern in unserer spirituellen Entwicklung. Und erst dann, wenn wir ernsthaft sind und uns zu den Lotusfüßen Krishnas hingeben, erst dann werden wir diese Hindernisse überwinden. Nun braucht keine Angst zu haben. Es ist niemals so, dass Krishna die Prüfung stärker macht, als die Kraft, diese Prüfung zu überwinden. Nein, Krishna prüft eigentlich nur die ernsthaften Devotees, die genügend Stärke haben, beziehungsweise die Kunst kennen, sich an Krishna zu wenden und spirituelle Hilfe auf ihrem Pfad zu bekommen. Doch diese Kunst müssen sie dann einsetzen, wenn sie geprüft werden. Ihr alle könnt einen kleinen Versuch machen in eurem eigenen Leben. Hiermit. Ihr alle könnt euch vornehmen, ab jetzt Krishnas völlig Krishna-bewusst zu werden. Das heißt, dass sich manche vornehmen, sofort in den Tempel zu ziehen, oder andere können sich vornehmen, nie wieder Unsinn zu sprechen und keine einzigen unsinnigen Gedanken nachzuhegen. Wieder andere, wie wir, und also wie die Virata Prabhu und ich, wir nehmen uns einfach vor, vielleicht sollte ich lieber für mich sprechen in diesem Zusammenhang, möchte mir gerne vornehmen oder habe mir vorgenommen, etwas Großartiges für Krishna zu tun, und bete jeden Tag darum, ein Instrument dabei sein zu dürfen, diesen großen Berliner Tempel zu manifestieren. Wenn immer das eintritt, wenn immer der Devotee so ein Gelübde auf sich nimmt, wird Maya dazwischen kommen. Das werdet ihr sehen. Doch es ist schön, wenn der Devotee Hindernisse sieht, denn dann, wenn er Hindernisse sieht, kann er sich daran erinnern, dass er selber hilflos ist und nur mit Krishnas Hilfe diese tatsächlich siegreich werden kann. Und dadurch, dass er dann vermehrt bei Krishna Zuflucht sucht und um Krishnas Barmherzigkeit bittet, qualifiziert er sich für die Barmherzigkeit Krishnas, für den Segen des Herrn und für dieses großartige spirituelle Abenteuer, nämlich seine Reise zurück in die ewige spirituelle Welt. Diese Reise ist ein, bedeutet Nein zu sagen zu dem, was wir als materielles Leben bezeichnen, nämlich den Versuch, unabhängig von Krishna zu genießen, ohne sich uns seinen Lotusfüßen hinzugeben. So, ich denke, ich habe hier einen wichtigen Punkt gesagt, über den man nachdenken kann, der für sich schon, wie soll ich mich ausdrücken, voll mit viel Bedeutung hat. Ich möchte also nicht zu viel noch daran hängen, sodass man sich diesen Punkt merken kann. Aber vielleicht sind hierzu Fragen, die euch aufkommen, während ihr euch hiermit befasst. Und da könnte ich versuchen, die zu beantworten.
Ja, ich hatte vielleicht eine Frage. Vielleicht nicht so eine Frage mehr, so, ich weiß nicht. Aber bei mir war das jetzt, ich bin jetzt einen Monat dabei. Bei mir ist es eigentlich nicht so, dass ich irgendwie merke, irgendwelche Prüfungen bestehen zu müssen. Das ist bis jetzt eigentlich alles.
Eierkuchen essen wir nicht.
Ja.
Ja, ich weiß. Dass es alles so schön geht, nicht? Das ist sehr schön, danke. Das heißt, dass Krishna dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Und das macht er immer so, dass er uns einen großen Geschmack gibt am Anfang. Vishayavini vartante niraharasya dehinam heißt es in Sanskrit. Wenn es ist sehr schwierig für die bedingte Seelen, die Freuden des materiellen Lebens aufzugeben. Aber wenn sie einen höheren Geschmack erfährt, ist es sehr leicht. So durch deine Beschäftigung im Krishna-Bewusstsein erfährst du oder hast du einen sehr hohen Geschmack gemacht, sodass es für dich sehr einfach ist, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön und wir wünschen dir viel Erfolg in deinem weiteren spirituellen Leben. Also ich denke, das wird weiter so gehen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass du, und deswegen haben wir heute darüber gesprochen, dass sicherlich noch in deinem spirituellen Leben Hindernisse auftreten. Nun braucht man aber keine Angst zu haben, das ist ja nicht, was ich erzeugen will, eine Angst vor, sein vor. Ich möchte nur hierauf hinweisen, es ist tatsächlich so, dass man diese Hindernisse überwindet mit Krishnas Kraft. Du hast bestimmt auch schon Hindernisse überwunden, die dir gar nicht so aufgefallen sind, weil du so viel Kraft vor Krishna gekriegt hast. Sieh aber mal, selbst Srila Prabhupada, als er hat so gekämpft, um das Krishna-Bewusstsein in der westlichen Welt zu etablieren. Srila Prabhupada hat so viel Entsagung auf sich genommen dafür. Er ist so oft praktisch hat ihn so oft hat Maya versucht dazwischen zu gehen, aber Prabhupada ist immer siegreich daraus hervorgegangen, weil er sehr hingegeben ist. Prabhupada war einst mit einem Gottbruder in Kalkutta, die zu deren damaligen Zeitpunkt war Srila Prabhupada, hatte Prabhupada für das Predigen einen großen Raum, ungefähr doppelt so groß wie dieser hier, gemietet und da fanden Vorlesungen statt. So einmal in der Woche. Praktisch so wie Namhatta, nicht? So wie hier in der Schönhausener Allee. Und er traf dann einen Devotee, Na dann hatte ein Devotee eine Vorlesung gegeben, einer der Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und am Ende der Vorlesung fragte der Devotee, hatte der Devotee über diesen einen Vers geschrieben, gesprochen, dass nämlich der heilige Name von Lord Chaitanya in allen Teilen der Welt bekannt sein würde. So, die Vorlesung war zu Ende und Srila Prabhupada saß mit diesem Devotee zusammen und plötzlich fragte der Devotee, der die Vorlesung gegeben hatte, glaubst du eigentlich wirklich, dass das möglich sein wird, dass selbst unter den Fleischessern der heilige Name Krishnas bekannt ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Er hatte also an dem eigentlich gezweifelt, was er gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und der Prabhupada sagte plötzlich, wo er ganz entschlossen wurde, doch, ich weiß, dass eines Tages der heilige Name in allen Teilen der Welt bekannt ist. Und er wurde sehr, sehr ernst, stand auf und verließ sehr entschlossen diesen Raum und ging dann herunter. So, dieser Gottbruder von Srila Prabhupada oder dieser Devotee traf 50 Jahre oder ich weiß nicht, 60 Jahre später einen Gottgeweihten, der von zu welcher Nachfolge gehörst du, in welcher Sampradaya hast du gelernt, in welcher spirituellen Schule sozusagen hast du gelernt. Und der Devotee sagte ganz einfach, in der Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, da gehöre ich auch zu, sagte dieser alte, von den Jahren gezeichnete Vaishnava. Wirklich ist er unglaublich. Eine Vorhersage geht in Erfüllung. Lord Chaitanya hat auch gesagt, dass überall, und hat er bestimmt den Westen mit gemeint, die Leute den heiligen Namen Krishnas chanten werden. Wie wunderbar, wie wunderbar. Eine Vorhersage ist in Erfüllung gegangen. Und umarmte den Devotee und fragte ihn aber, wie bist du genau dazu gekommen? Ja, ganz einfach, sagte der Devotee. Er hatte so ein Buch mit dabei, wo er Prabhupada Hilfe drin hatte. Ja, hier ist auch so eins drin. Das hat, mein spiritueller Meister ist Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Was sagt er? Das ist Abe Babu, den kenne ich auch. Der hat damals das Predigen möglich gemacht in Kalkutta. Oh, und damals sprachen wir über die Erfüllung dieser Vorhersage und er war sich ganz sicher, er hat es geschafft. Ja, und tanzte im Kreis vor Ekstaseswald in Südindien. Nicht so? Du kannst dir einen wichtigen Punkt in der Antwort deiner Frage sehen. Srila Prabhupada hat eine sehr alte Vorhersage erfüllt, die sogar, wie wir jetzt rausgefunden haben, bis in die Seiten, bis zur, ja, die im Bhagavatam drin steht und die in Südindien von großen Heiligen im 11. Jahrhundert gemacht wurde und hat somit gezeigt, dass er Krishnas Instrument einfach ist, um Krishna-Bewusstsein im Westen zu verbreiten. Aber um dorthin zu kommen, hat er so viele Hindernisse überwunden. Er ist alleine in ein Frachtschiff gegangen, was bei Nacht und Nebel und Wetterunruhen über den Ozean gefahren ist. Ihm wurde sehr, sehr schlecht dabei. Er hatte Herzstiche. Was für Hindernisse? Herzstiche. Und ihm sind dann schließlich Krishna mit seinen 10 Inkarnationen erschienen und haben gesagt, wir werden dich beschützen, hab keine Angst, du wirst durchkommen. Nicht? Und so ist Srila Prabhupada dann in den Westen gegangen und hat so viele Hindernisse überwunden. So viele, auch wenn wir jetzt anfangen würden, über Hindernissen zu sprechen, dann würden wir wie sehr viele sehen. Und wieso? Weil er eine Mission aufgenommen hat. Eine Mission, erfüllt er sie. Nun bist du eine, du bist ja sozusagen jetzt im Anfang deines spirituellen Lebens, genauso wie Mataji Ute und Steven und Dirk und Rio de Janeiro, Rio, nee, sorry, das geht immer, die Hauptstadt von Brasilien, wenn ich an die denke. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr eine Mission aufnimmt, wenn ihr Verantwortung aufnimmt, dann kann es auch, dann wird es interessant werden. Nicht so, Krishna? Aber wie gesagt, ich spüre, dass es ein bisschen missverständlich ist. Wie ich jetzt sage, denkt man sich ja, oh. Lieber, man hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich will euch nicht Angst machen, sondern sagen, dass noch etwas kommt, was Hindernisse sind, die schwierig, die euch ganz große Schwierigkeiten machen werden und euch vom Pfade wegbringen werden. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Prabhupada hat diese Hindernisse nicht wirklich als Hindernisse gesehen, denen er alleine ausgesetzt war, sondern er hat immer Krishnas Lotushand ergriffen und ist somit sehr leicht hindurchgegangen. Wenn man die Kunst kennt, Zuflucht bei Krishna zu suchen, wird man über die Schwierigkeiten des materiellen Daseins sehr leicht hinwegkommen. Und denn Krishna wird einem dabei persönlich helfen. Ja, ich bin mal gespannt, wie bei euch allen euer spirituelles Leben verlaufen wird. Also man, das war ja gespannt. Ich habe schon von Ute kurz gehört, ein kurzes Stichwort, dass es anscheinend doch in Richtung Hingabe geht, nicht? Sehr schön. Rio, Steven. Ja. Aber ihr werdet sehen, also es ist eine sehr, sehr schöne Fahrt und mit der Hilfe Krishna wird es sehr ekstatisch werden. Gut. Sind sonst noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich würde auch gerne versuchen, ein Instrument zu lernen, ein bisschen wie man dann auch. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Jetzt Leiber habe ich gesehen, die Masochis haben da schon zusammen so Scheiß gemacht. Und
ja. Ja, ich denke schon. Also jetzt kommt Jiva. Die nächsten Tage, der kann, glaube ich, gut mit Anga spielen, oder? Nicht so? Mehr Harmonium? Ein bisschen von allem. Wir möchten also, wenn wir diesen Tempel machen, also das ist jedenfalls mein Wunsch, einen Devotee einladen, der richtig Bhajans unterrichtet, die Instrumente unterrichtet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch sehr anziehend. Vielen geht es so, dass sie gerne Bhaktkirtan mitmachen. Es wäre so schön, wenn ihr alle etwas könnt. Wenn es hier noch nicht geht in der nächsten Zeit, also in den nächsten Wochen, dann würde ich einfach mal einen Urlaub in Heidelberg machen und mal richtig das Lernen von der Pike auf, nicht?
Ja, die Saludari hat einen kleinen Kurs gegeben für die Matatis.
Medanga spielen? Gut. Da ist dein Interesse geweckt worden in dem Kurs?
Nee, ich habe das auch vorher schon. Ich habe gedacht, das könnte man sich selber anwenden, aber es scheint eine Wissenschaft zu sein, wie ich jetzt so gesehen habe.
Ja. Oder wir können auch schon, also ich meine, das wird anfangen jetzt, Ich denke sogar schon, unabhängig von dem großen Tempel, wenn wir von Mayapur zurückkommen, wenn wir von Indien zurückkommen, dann werde ich persönlich längere Zeit in Berlin sein und mit mir dann also Devotees mitbringen, die sich auskennen in Instrumenten. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht daran gedacht, an diese Instrumentenseminare, aber jetzt, wo du den Punkt aufbringst, weiß ich, dass viele einen Wunsch hätten, das zu lernen, nicht? Und dass wir das dann machen können. Wir können zum Beispiel auch Ishani einladen, die kannst du in den Matajis beibringen, die kann fast alles musikalisch machen, mit Danga. So. Also ich werde mich mal darum kümmern. Ich finde es ein guter Hinweis, nicht, dass wir nach und nach das einfach beibringen. Du möchtest ja, was möchtest du nochmal lernen?
Harmonium.
Ja, dann müssen wir also auch Harmonium. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so schwierig, wenn man einfach einen Plan dafür macht. Also Antaryami Krishna, das kann ja ein bisschen Harmonium, die Grundzüge, der kann das beibringen. Gauravani, müssen wir mal sehen. Es ist manchmal, man muss da einen richtigen Lehrer für, so einen Devotee, der das auch richtig beibringen kann. Es gibt viele Devotees, die unglaublich gut sind in musikalischen Dingen. Gauravani zum Beispiel ist sehr gut. Aber es gibt dann wieder nur wenige, die es wirklich vermitteln können. Wer eigentlich sehr, sehr gut darin ist, ist Tribhanga in der Vermittlung. Der war Musiklehrer in der Odenwaldschule. Den können wir aber auch einladen, nicht die Virata. Das ist vielleicht das Beste, wenn der einfach mal kommt und euch das beibringt. Wir haben schon eine ganze Gruppe und dann wird es hier die Ost-Kirtan-Gruppe. Was möchtest du lernen, Steven?
Alles.
Ich kann keine Sita spielen. Ich kann noch keine Sita spielen.
Du willst Sita spielen? Ja, der wird also der Sita-Spieler. Hast du schon eine Vorausbildung in Saiteninstrumenten? Macht nichts, dann bist du nicht verbildet.
Ich habe das mit Gitarre gelernt, aber es macht gar nicht so gut sein.
Ja, ja. Es gab mal einen großen, eine sehr gute Musikschule. Die nahmen verschiedene also Piano auf, also Leute, die Piano spielen wollten. Und da kam ein sehr bekannter Pianospieler und sagte, ich habe schon so viel gelernt. Ich möchte jetzt nach Ihrer Methode auch gerne das Pianospiel lernen. Ich bin aber schon gut vorausgebildet. Es wird ganz einfach sein, mir das beizubringen. Und sagte derjenige, der die Musikschule leitete, gut, es kostet doppelten Preis für Sie. Wieso? Ja, das musste doch eigentlich die Hälfte kosten, weil ich schon so gut bin. Nein, nein, sagte der. Erstmal müssen wir Ihnen alles ablernen, was Sie gelernt haben. Und dann können wir neu anfangen. Nicht? Und das ist so das Beispiel. Nicht? Das ist auch so, wenn man zum Krishna-Bewusstsein kommt und sich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigt und dann irgend so eine spinnerte Ausgabe. Spinnert, kennt ihr den Ausdruck? Das ist eigentlich in Norddeutsch. Spinnert heißt so viel eine falsche Version des spirituellen Lebens hört. Das muss man erstmal vergessen, um mit der richtigen dann anzufangen. In dem Zusammenhang ist eigentlich das Beispiel gebraucht worden. Nicht so sehr in dem Zusammenhang mit dem Musikinstrument, aber das trifft natürlich auch zu. Ja, gut, also es ist eine gute Anregung. Nicht? Das sollten wir in die Hand nehmen, um dann den Devotees es beizubringen. Aber ich möchte hier mal einen Gedanken in die Gegend setzen, den ich vielleicht auch für interessant halte. Ich denke, was gut ist für Devotees, die Ost-Devotees, was man mal also sich überlegen muss, es ist nur nicht so, dass es jetzt nur so gehen soll, aber es ist, finde ich, ein guter Vorschlag. Einige von euch könnten sicherlich in einem größeren Tempel, wo es auch Detis gibt, das heißt transzendentale Bildgestalten des Herrn, richtig Krishna-Bewusstsein lernen
und dann als gemachte Prabhus und Matajis aus dem, sozusagen aus dem Bhakta-Programm, glänzend wie die Sonne zurück nach Ost-Berlin gehen und dort viel Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist auch eine gute Idee, finde ich. Denn eins ist sicher, dies ist natürlich jetzt erstmal dadurch, dass es noch keine eingeweihten Devotis gibt, ist schon noch ist ein Pionierfeld. Nicht? Ist natürlich auch wieder schön, dass man in so ein Pionierfeld heranwächst. Das hat auch wieder seine Vorteile. Nicht? Man muss jetzt also, jeder Einzelne muss einfach mal sehen, wo ist seine Ausrichtung und so, wo ist seine Wünsche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vereinzelt manche, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, ganz Krishna bewusst zu werden, in vereinzelten Fällen ist es überhaupt keine schlechte Idee, ist, in einen Tempel zu gehen, wo Detis sind und wo ältere Devotis sind und da dann Dinge lernen wie Instrumente, Philosophie, die Lebenskunst des Krishna-Bewusstseins und dann praktisch dann dahin zu kommen.
Ja, stimmt so. Ich habe jetzt schon diesen paar Tagen gedacht, so versuche ich im Alltag, wie mich das geschliffen hat, so
ja.
Mit mir auszukommen. So, ich habe gedacht, das könnte ich gar nicht mehr, das ist so einfach, aber
ja.
Es schleift eben doch.
Ja.
Es schleift so ab, auf der Matatschicht so.
Ja.
Vor allem auch solche Verhaltensweisen, die Matatschi eben hat, ich freue mich, ausgebildet habe, weil ich hier unter so wenig Brauchens war, die haben halt
der eigentliche Vorteil ist eigentlich die fortgeschritteneren Devotees. Das ist der eigentliche Vorteil. Ich glaube, den hast du jetzt nicht erwähnt, weil es so offensichtlich ist. Fein, gibt es sonst noch irgendwas? Jetzt haben wir
eigentlich. Warte mal, das war eigentlich, warum eigentlich so diese ganzen Hindernisse von Maya aufgebaut sind, ist es so, um zu prüfen und ob es sich um ein paar materielle Anhaftungen so mit.
Ja, Prabhupada hat. Ja. Prabhupada hat davon mal gesprochen. Er hat gesagt, Mayas Aufgabe ist es zu sehen, dass keiner zu Krishna kommt, der nicht. Wie soll ich mich ausdrücken, der nicht ernsthaft ist. Und deswegen hält Maya, das ist ein Dienst von Maya, die da davon ab. Das ist sozusagen so wie, ich fand, Sahasraswami hat hier mal ein schönes Beispiel gegeben. Ein bedeutender Mensch, nicht, der hat noch so einen Türwächter. Ein Mann an der Tür, ein Pförtner, sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Wenn jetzt jemand kommt zum Pförtner, dann schaut der dieser Pförtner erstmal, ob der sich überhaupt eignet, ob der qualifiziert ist, zu diesem bedeutenden Menschen zu kommen, oder ob er ihn nur stören wird, weil er kann offensichtlich nicht jeden sehen, weil er so viel zu tun hat, dieser bedeutende Mensch, nicht? Und das Beispiel fand ich eigentlich sehr, sehr schön, die äußere Energie, diese materielle Energie, schaut schon, dazu ist eine Prüfung nötig, um zu sehen, was die wirklichen Motive sind. Nicht? Und sieht dann einfach, wen sie abweist und wen sie durchlässt. Wenn du aber ernsthaft bist, das ist das Interessante, wenn du ernsthaft bist im Krishna-Bewusstsein, dann wird der Pförtner sagt, herzlichen Glückwunsch, schön, ich beneide Sie, toll, kommen Sie durch, der wartet schon auf Sie. Nicht? So, wenn du ernsthaft bist im Krishna-Bewusstsein, wird die gleiche Maya, die sonst nur Schwierigkeiten gemacht hat, dich einfach durchlassen und ermutigen. So ist es zu verstehen. Es heißt sogar, dass die materielle Energie mit dem Devoti zusammenarbeitet. Davon wird auch gesprochen im Bhagavatam, dass beispielsweise das Wetter manchmal sehr schön wird. Ich habe einmal im Jardin de Luxembourg, so so ähnlich muss man das aussprechen. Ein Park, in dem Prabhupada eine Einweihung gab, dieses Prinzip gesehen. Da war es sehr gutes Wetter. Bis, solange wie Srila Prabhupada da war und die Einweihung gab. Und als er dann fertig war, so wie er im Auto war und in den Tempel zurückfahr, da ladete das los. Ein riesiges Ungewetter. Und da konnten wir alle sehen, dass die materielle Energie mit Krishnas reinem Gott geweiht zusammengearbeitet hatte. Und einfach sich so lange dezent zurückgehalten hatte. Und dann halt das getan hat, was in der Meteorologie so für eine Wolke natürlich ist. Nicht? So, es besteht ein unsichtbares Band der Zusammenarbeit mit der materiellen Energie und dem reinen Gott geweihten. Soweit so, dass für einen hingegebenen Devotee alle nur glückverheißenden Umstände eintreten. Das fiel mir auch auf in Berlin während des Weihnachtsmarathons. Als der Marathon, da gab es so eine Vorwoche, aber in der Woche, wo es losging, wo die Devotees sich alle vorgenommen hatten, viel Literatur zu verteilen, in der Woche wurde es ganz warm. Das weiß ich, weil davor war ich auch hier und habe zum Beispiel auf dem Kurfürstendamm so jeden zweiten Tag Kirtan gemacht. Und es war so kalt, dass ich danach eine fürchterliche Erkältung gekriegt habe, als ich von Berlin wegging. Nicht? Da war es also so kalt und als die Devotees dann angefangen haben, konnte man, also war es sehr, sehr warm. So, wenn man sich hingibt, sieht man diese Hindernisse gar nicht. Wenn man sich aber nicht hingeben will, oh, dann holt man Maya einfach ab. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und das Schlimmste, wie gesagt, ist, dass ich Krishna-Bewusstsein so darstelle, dass es so dargestellt wird wie das reine, ursprüngliche Krishna-Bewusstsein und dass man dann reinfällt und denkt, oh, ja, tja, auch schön, dann einfach lange Zeit weggeführt wird von der reinen Hingabe zu Krishna. Ja, ich glaube, dann ergibt sich fast nur noch die Frage, wann gibt es Prasada?